Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Mario Jung, Gründer und Unternehmer von OMT.de, einem der führenden Marktplätze für Online-Marketing-Agenturen und Unternehmen. Mario ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern hat auch auf LinkedIn eine Community von über 30.000 Followern aufgebaut, durch tägliche Arbeit, authentisches Netzwerken und eine klare Strategie. Dabei ist Mario Papa von 3 Kindern. Toll, dass du da bist, Mario. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's! Mario, was glaubst du, was würden deine Kinder über deine Arbeit sagen, wenn sie morgen in der Schule einen Vortrag über dich halten müssten?
Gute Frage. Das kam schon vor. Ich sollte tatsächlich mal die ganze Klasse hier bei mir im Büro begrüßen und ich habe denen dann ein paar YouTube-Tricks gezeigt. Ich glaube, die denken alle, ich bin ein Videoprofi und ich bin alles, nur das nicht. Nein, die Kinder würden mittlerweile tatsächlich, die sind in einem Alter, dass sie schon verstehen, dass wir Online-Marketing machen. Sie können es, glaube ich, noch nicht beschreiben. Irgendwas mit dem Internet und dass wir Events machen, weil sie jedes Jahr bei unserem Hauptevent in Mainz vorbeikommen dürfen und so eine halbe Stunde, Stunde mit den Großeltern mal vorbeischauen.
Cool. Wie bist du eigentlich damals auf die Idee gekommen, OMT zu gründen? Weil du kommst ja eigentlich aus der Agenturlandschaft, ne?
Tatsächlich war die Agentur der Grund. Ich war so plus minus 5 Jahre mit der Agentur selbstständig unterwegs. Ich hatte damals einen Geschäftspartner, aktuell sind es 2, aber damals war es noch einer. Und wir sind urbefreundet, seit dem 4. Lebensjahr kennen wir uns, wir haben zusammen Fußball gespielt, wir haben mittlerweile sogar zusammen gebaut, also sind sehr, sehr eng befreundet. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, Robin, was wollen wir eigentlich noch mehr erreichen? Ja, wir haben ein cooles Leben geführt, wir haben ein paar Kunden gehabt, ich war relativ frei in der Zeiteinteilung, ich habe mittags im Sommer gerne noch mal 2-3 Stunden in der Stadt rumgehangen, irgendwo in der Sonne gesessen. Aber im Speckgürtel Frankfurt zu wohnen, Kinder zu kriegen, ein Haus zu bauen, das kostet richtig Geld. Und dann habe ich irgendwann gesagt, als dann das erste Kind auf dem Weg war oder schon da war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, habe ich ihn gefragt, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Wo wollen wir denn hin? Wollen wir so weiterleben oder wollen wir mehr? Und dann haben wir entschieden, wir wollen an mehr Aufträge kommen, um größer zu werden, vielleicht auch erste Mitarbeiter einzustellen. Und ja, ich habe mich dann beworben als Speaker bei verschiedenen Veranstaltungen, um einfach präsenter zu werden, aber mich hat keiner genommen. Ich kannte keiner, ich hatte keine Reichweite. Und als ich dann so gefühlt beim 10. abgelehnt wurde oder beim irgendeinem Call for Paper nicht bedacht wurde, habe ich dann gesagt, sorry Leute, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach selbst. Und dann habe ich die erste Konferenz gebaut, im 2015. Und das habe ich dann lange parallel gemacht. Dann kamen auch die ersten Mitarbeiter dazu. Und 2020 habe ich dann gesagt, da haben wir mittlerweile einen nächsten Partner mit aufgenommen, der auch Bock hatte, die Agentur zu übernehmen. Jetzt bin ich seit 2018, glaube ich, nicht mehr operativ für die Agentur zuständig und kümmere mich seit 2020 wirklich Vollzeit mit einer eigenen GmbH um den OMT.
Und was war da so deine größte Herausforderung bei dem Aufbau von OMT?
Okay, als du die Frage gerade angefangen hast, wollte ich sagen, bei der ReachX loszulassen. Aber die größte Herausforderung beim Aufbau des OMTs, es ist ein Portal, das natürlich von Reichweite lebt und es gibt ja noch ein, zwei andere Player in dem Markt, immer wieder interessante Geschäftsmodelle zu finden, die sich auch von denen zu unterscheiden, ist bis heute die größte Herausforderung. Wir sind momentan sehr, sehr gut aufgestellt. Aber es kommen andauernd neue Herausforderungen dazu. Wir haben viele, viele Projekte. Wir sind jetzt so roundabout 15 Personen. Ich hätte gefühlt gesagt, wir könnten das Doppelte an Leuten beschäftigen mit den Ideen, die wir haben und Projekten, die wir haben. Und ja, es fällt irgendwo einer weg. Keine Ahnung, letztes Jahr im Februar mussten wir jemanden kündigen, der einen ganz, ganz wichtigen Job hier intern hatte. Aber es hat aus anderen Gründen nicht mehr gepasst. Und von heute auf morgen ist alles über mir zusammengebrochen, weil das dann auf meinem Tisch lag. Oder sowas hast du dann unerwartet. Oder wir haben jetzt gerade wieder einen Event-Strategiewechsel, weil wir durch eine Abhängigkeit auf ein externes Netzwerk, an einem externen Netzwerk, gemerkt haben, das Risiko ist zu groß. Wir müssen hier unser Event-Konzept ein bisschen verändern. Und Bums war ich nach dem OMT 6 Wochen lang eigentlich nur damit beschäftigt, die Strategie aufzustellen, mit Gesellschaftern zu reden, mit Investoren zu reden und so weiter, um das auch alle auf eine Linie zu bringen. Und das war vorher nicht eingeplant. Und sowas passiert immer und immer mal wieder. Es macht es irgendwie spannend, aber auf der anderen Seite auch sehr anspruchsvoll. Und dementsprechend, ja.
Das ist, wie gehst du denn mit diesen Abhängigkeiten um? Also was hast du denn zum Beispiel jetzt gelernt, als du jetzt die eine Person da gekündigt hast und das übernehmen musstest? Hast du daraus irgendwas für dich abgeleitet?
Ja, klar, wir müssen halt versuchen, Sicherheitsnetze aufzubauen. Also dass halt sowas durch mehrere Leute aufgefangen werden kann. Das Problem ist halt immer, wenn du ein Startup bist und natürlich nicht so viel Geld hast und eine gewisse Profitabilität erreichen musst und dann ja auch ein bisschen wachsen, das willst ja auch was damit verdienen auf Dauer. Und du hast gute Ideen und das war zum Beispiel eine Idee, die haben wir angetestet und da habe ich mir natürlich noch kein Sicherheitsnetz überlegt. Ich wollte ja erstmal sehen, ob das für uns funktioniert. Zu dem Zeitpunkt wussten wir aber schon, dass es funktioniert. Und waren gerade dabei zu überlegen, wie können wir das noch besser aufstellen, wie können wir da auch dieses Sicherheitsnetz bauen, falls diese Person ausfällt. Und das war dann quasi schon zu einem Zeitpunkt, wo wir das Sicherheitsnetz noch nicht hatten. Aber wir wussten, dass dieses Projekt weitergeführt werden muss, weil es A, einen großen Anteil auf unseren Umsatz einzahlt, einen großen Einfluss auf unsere Leadgewinnung hat, wo wir als Reichweitenportal ja von leben. Und dementsprechend musste es weitergeführt werden. Und das war tatsächlich ein Riesenthema aufzufangen. Und ja, wir reden ja hier auch über Familie und Co. Es war natürlich auch meine Zeit, die dadurch deutlich knapper wurde. War keine einfache Zeit, hat mich auch erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen mental zurückgeworfen, da muss mehr passieren. Aber es war schon so, dass ich mal kurz einen Schritt zurückgehen musste, das Ganze nochmal von außen betrachten musste. Was ist denn jetzt die richtige Lösung? Ist vielleicht auch die Lösung, das Ganze abzuschneiden? Und doch drauf zu verzichten, war es aber am Ende nicht. Interessanterweise ist, dass jetzt wieder was passiert ist, was genau das gleiche Projekt einzahlt, wo wir wieder was verändern mussten. Aber nochmal, ich will mich da gar nicht beklagen. Auf der einen Seite suche ich nach, ich war immer früher relativ schnell gelangweilt in meinen Jobs. Und wenn ich was gerade nicht habe, ist es Langeweile. Und dementsprechend sehe ich das nicht als Problem, sondern eher als Herausforderung. Du hast mich auch nach Herausforderungen gefragt. Das halt auf einem Level zu schaffen, dass auch um dich herum keiner leidet, geht manchmal nicht, aber zumindest so hinzubekommen, dass man weiter in den Spiegel gucken kann und sagt, hey, das lohnt sich hier alles noch, das ist im Prinzip das Ziel und das klappt auch bis jetzt ganz gut.
Was ist eigentlich dein Sinn zu arbeiten?
Die Arbeit nicht Arbeit zu nennen. Also, wenn mich jemand fragt, wie viel arbeitest du, sage ich, keine Ahnung. Ich empfinde meine Arbeit nicht als Arbeit. Tatsächlich ist das so. Ich meine, das ist ja immer das, was man sich als Unternehmer wünscht. Ich habe früher, bevor ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, viele Studentenjobs gehabt und habe das teilweise wegen Geld gemacht, teilweise, weil ich Erfahrung sammeln wollte, aber es hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht, auch um vielleicht herauszufinden, was nicht das Richtige ist. Und irgendwann war mir klar, ich muss mir meine Projekte selbst bauen. Bin dann das erste Mal selbstständig geworden, 2007, dann habe ich mich 2009 mit meiner, jetzt immer noch, ich bin offiziell ja immer noch Gesellschafter der Agentur, mit der Agentur selbstständig gemacht, die ist jetzt 15 Jahre alt, auch wenn ich seit 7 Jahren dort operativ nichts mehr mache, war das ja wieder ein Projekt, wo dann andauernd Dinge passiert sind. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf und habe das dann übergeben und habe dann den OMT gegründet und mein Ziel ist es, eine gewisse Selbstverwirklichung, also mit der Agentur hatte ich nie das Gefühl, dass ich den Leuten etwas zurückgebe. Also ja, klar, die bezahlen mich für etwas, dass ich denen helfe, ihr Geschäft voranzubringen. Aber das hat ja, Marketing ist Manipulation. Ich weiß nicht, ob das wirklich so der allerbeste Lebenszweck ist. Das, was ich jetzt mit dem OMT mache, ist, ohne Ende Menschen zu helfen. Bezahlt und unbezahlt. Ja, ich verdiene auch Geld damit. Und ja, wir vermitteln auch mittlerweile wieder Agenturen über unseren Agenturfinder und wir machen auch andere. Wir arbeiten mit Daten. Und sicherlich ist da auch nicht alles der allergrößte Lebenszweck, aber an sich kommen sehr viele Menschen zu uns, die neu in einen Job reinkommen, kostenfreie oder inhaltlich tiefe Inhalte brauchen, um selbst voranzukommen. Ich wollte früher immer Lehrer werden. Das habe ich dann ein halbes Jahr studiert, habe gemerkt, das ist doch nicht das, was ich machen will. Habe dann mich auf BWL konzentriert und bin jetzt an einem Punkt, dass ich sage, irgendwie sind wir jetzt auch wieder wie ein Lehrer unter. Wir sind ja eine Lernplattform und dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie einen Zweck erfüllen, der der Allgemeinheit gut tut. Und dementsprechend fühle ich mich sehr wohl in dem, was wir aktuell tun.
Cool. Ich meine, ihr habt ja auch mit OMT echt eine krasse Marke aufgebaut. Also so sehe ich das auch so, ne, in Sachen Sichtbarkeit. Ihr seid mega präsent, wenn man so rund um das Thema Online-Marketing sich da rumtummelt. Sei es jetzt als Agentur oder generell auch Unternehmer, Unternehmensseite. Wie, jetzt habe ich dich ja vor allem auch auf LinkedIn schon, habe ich ja auch mitbekommen, dass du da sehr, sehr aktiv bist und hast dort über 30.000 Follower oder Kontakte. Was ist dein Geheimnis oder dein Weg gewesen, um diese Community für dich aufzubauen?
Boah. Am Ende geht es nur über qualitative Inhalte. Natürlich, also wir sind ja Wir sind ja ein Gast-Content-Portal. Und als wir die erste Konferenz gebaut haben, damals 2015, habe ich relativ schnell gemerkt, worauf es ankommt, dass wir A, Tickets verkaufen können, aber auch Leute dafür interessieren können. Und das ging immer nur über starke Inhalte. Und ich bin bis heute dem, viele kennen ihn wahrscheinlich, wenn sie aus dem Online-Marketing kommen, dem Thomas Hutter, sehr dankbar, weil er war damals der erste Speaker, der bei mir zugesagt hat. Und heute ist es das Einfachste, was ich für meine Konferenz finden kann, sind Sprecher. Aber damals war das natürlich eine Riesenhürde. Du bist ein neues Format und so weiter. Du hast mit ein paar Leuten geredet, die kannten dich nicht, die wussten überhaupt nicht, auf was sie sich einlassen. Am Ende ist es ja auch ein gewisser Aufwand, einen Vortrag zu bauen, dahin zu fahren und so weiter. Und der Thomas Hutter, mit dem hatte ich ein gutes Gespräch und als, ich sag mal, eine gewisse Ikone im Online-Marketing, hat er mir irgendwann zugesagt. Und als er zugesagt hatte, sind gefühlt am nächsten Tag alle anderen auch umgefallen. Und dann hatte ich mein erstes Event inhaltlich mehr oder weniger vorbereitet und das ist so gut angekommen, dass unsere Webinarreihe, die wir kurz danach gestartet haben, problemlos Leute gefunden hat, die Webinare halten, am Anfang monatlich, irgendwann wöchentlich, mittlerweile machen wir 2 die Woche. Mittlerweile haben wir ich glaube, wir sind bis März 2026 zu 80% ausgebucht, was Webinare angeht. Also man sieht, irgendwann hat man sich dann ja auch diesen Namen gebaut. Ich habe natürlich auch das ein oder andere Webinar selbst gemacht. Ich glaube, ich habe auch verstanden, über was ich da erzähle und dementsprechend hat das ja immer mehr Wellen geschlagen. Und ja, am Ende geht es über inhaltliche Qualität. Und das Zweite, was ich reingeben würde, ist Zuverlässigkeit. Also wenn ich denen etwas zusage oder etwas von denen will, musst du auch das machen, was du denen zusagst. Also die müssen sich auf dich verlassen können. Und ich glaube, wenn eine meiner Grundprinzipien ist es, wenn ich etwas versprochen habe oder in Aussicht gestellt habe, dass es mir das Wichtigste ist, egal ob es mich was kostet, ob es mich leiden lässt oder wie auch immer, weil sich irgendeine neue Entwicklung ergeben hat, dass ich versuche, mein Wort zu halten. Und diese Zuverlässigkeit rechnen mir, glaube ich, viele hoch an und dass ich natürlich auch vorangehe. Das einerseits bei uns mit dem Team, ja, ich bin der morgens nicht als erstes da ist, weil mittlerweile mache ich morgens Sport, aber früher immer als erstes da war, immer als letztes gehe, vorausgehe, wenn es irgendwo unangenehm wird, mich sofort hinstelle und dann mache ich das halt so nach dem Motto, aber auch nach außen, ne? Dass die Leute das Gefühl haben, okay, der will echt was bewegen, da mache ich gerne mit. Und sicherlich wird sich das irgendwann einen Ticken reduzieren müssen auch, aber es macht mir halt ultra viel Spaß. Wenn mir heute einer einen Ball hinwerfen würde, weißt du, ich war sehr im Fußball verbandelt, wenn ich könnte, würde ich 10 Stunden am Tag Fußball spielen. Das mache ich noch lieber als das, was ich jetzt mache. Aber das kann mein Körper ja gar nicht. Und dementsprechend, aber Online-Marketing oder diese Plattform betreuen als Unternehmer, das kann ich körperlich auch 24 Stunden tun, bis ich müde umfalle und schlafen muss. Und dementsprechend, dein Hobby würdest du ja auch die ganze Zeit machen. Und da ich meinen Job wie ein Hobby sehe, ich sag mal, bis auf so ein paar Buchhaltungsthemen vielleicht oder so ein paar unangenehme, ich sag mal, 5% meines Jobs machen auch mir keinen Spaß, aber 95%, wenn ich alleine zu Hause bin, meine Kinder im Bett sind, bevor ich Also wenn ich dann alleine daheim bin, bevor ich den Fernseher anmache, würde ich immer den PC anmachen. Ja, da mache ich dann keine Buchhaltung, aber da mache ich dann Sachen, die mir Spaß machen. Warum? Weil ich da mehr Bock drauf habe, als irgendwie Fernsehen zu gucken. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel zu zeigen, dass das, was ich tue, mir halt ultra viel Spaß macht.
Ja, verstehe ich vollkommen. Sehr geil. Gehst du denn, also delegierst du denn LinkedIn oder machst du das selbst alles komplett? Also da steht ja schon ordentlich viel Arbeit dahinter, um über 30.000 Follower zu kommen. Da steckt inhaltlich, glaube ich, viel mit drin, aber auch natürlich Vernetzungsanfragen etc., oder?
Ja. Ich habe ja jahrelang LinkedIn-Seminare gegeben, in denen ich relativ breit erklärt habe, was ich da mache. Die habe ich mittlerweile abgegeben aus Zeitgründen. Aber ja, es ist natürlich, also am schnellsten wächst man auf LinkedIn, indem man Leute addet. Und nicht irgendjemanden, sondern man muss sich schon ein bisschen anschauen, was ist das Zielpublikum, was ist die Community, die ich haben will. Und das habe ich, glaube ich, 6 Jahre lang gemacht und teilweise, also zu 90% auch selbst. 10% nicht. Immer bei bestimmten Events habe ich einen Mitarbeiter dran gesetzt, hier, tu mir einen Gefallen, adde mal die Leute nach den Kriterien und so weiter. Wenn ich zu unseren Clubtreffen einlade und so weiter und so fort, da läuft viel Copy and Paste, bin ich tatsächlich häufig auch selbst, mache ich ganz gerne, wenn ich Fußball gucke, dann kann ich das einfach so ohne nachzudenken nebenbei machen. Fällt mir leicht, tut mir nicht weh, manche Leute verstehen das nicht, aber wenn Antworten zurückkommen, antworte ich auf alles individuell. Es dauert manchmal 1-2 Wochen, bis ich antworte, aber ich antworte auf alles individuell. Ich versuche, jede Nachricht zu beantworten, weil mir das schon sehr, sehr wichtig ist, dass das immer noch nach mir aussieht. Für meine Postings. Es gibt Bereiche, wo ich mir mal was vorschreiben lasse, aber ich ändere das immer auf mich ab und es ist auch vorbesprochen inhaltlich. Also ich nehme mir vielleicht die Stunde weg, was Gutes, ein Bild dazu zu bauen und so weiter. Aber per se den Post absenden mache ich selbst und ich habe auch immer noch mal drüber geschaut. Ich gucke auch selbst auf die Kommentare. Es gibt eine Ausnahme. Wenn wir diese Gastartikelaufrufe machen, das bearbeitet tatsächlich ein Mitarbeiter. Dann auch in meinen Nachrichten und wenn dann Kommentare reinkommen, diesen Austausch, das macht dann tatsächlich, das war früher Anna, jetzt macht das hier intern Felix, weil er ist am Ende auch für das Magazin zuständig. Die Themen, er kennt die Themenauswahl besser und so weiter. Das ist das einzige Mal, so gefühlt alle 2 Monate mal bei einem Post, wo ein Mitarbeiter hier intern in meinem Namen das regelt. Ansonsten mache ich alles selbst tatsächlich. Wir sind gerade eine neue Kampagne am Überlegen über verschiedene LinkedIn-Kanäle, wo ich mehr Zuarbeit brauche. Aber auch da, es geht nichts raus, ohne dass ich drüber geguckt habe, dass ich mich damit identifizieren kann. Und ich will auch nicht, dass irgendeine Nachricht beantwortet wird, ohne dass meine Person da irgendwie sich reingedacht hat, auch wenn es dann mal ein bisschen länger dauert.
Okay. Ich habe jetzt nicht vor Augen, wie eure Unternehmensseite ist, weil wir wissen ja schon, persönliche Profile funktionieren einfach in der Reichweite besser als Unternehmensseiten. Wie gehst du eigentlich damit um in diesem Zusammenspiel?
Also wir haben eine Unternehmensseite, die auch ganz gut funktioniert. 6.000 schieß mich tot Follower, aber ist ja bei weitem nicht das. Das Problem ist, ich habe ganz, ganz viele Tests gemacht, welche Seiten besser funktionieren. Und je nach Post und Postart sieht man diesen Unterschied gar nicht so extrem, wie es ja in der allgemeinen Meinung, wie du es auch gerade selbst gesagt hast, ist, dass das persönliche Profil besser funktioniert als das unternehmerische. Ich glaube, das hat meistens damit zu tun, dass man unternehmerische Accounts falsch benutzt. Also, dass man da halt nur irgendwelche Einbahnstraßen-Postings macht. Und das wollen die Leute halt nicht auf LinkedIn. Wenn du da aber auch interagierst, dann kannst du da super viel, kannst du eigentlich genau die gleichen Erfolge feiern wie auf dem persönlichen Profil. Der Unterschied ist, dass du mit einem Unternehmensprofil niemanden adden kannst. Und dadurch, also du kannst 100 Leute ein oder 250 Leute mittlerweile einladen als Administrator, aber das sind ja 250 Leute aus deinem Netzwerk. Und wenn ich jetzt, bei mir ist das Netzwerk von mir das gleiche wie beim OMT. Wenn ich aber jetzt von einem Unternehmen ein Marketingmitarbeiter bin und das ist ein Industrieunternehmen, dann sind ja meine Kontakte eher, sind ja dann keine Kontakte, die dem Unternehmen weiterhelfen. Und dementsprechend kann ich als Admin diese Funktion gar nicht nutzen und ich kann nur aus Content wachsen. Das ist der Unterschied. Und mit 32.000 Followern habe ich natürlich einen größeren Effekt als mit 6.000. Das ist klar. Deswegen funktionieren persönliche Profile besser. Wenn man aber vom Content her, von contentseitig drauf schaut, kann man genauso viel Erfolg mit einem Unternehmensprofil haben wie mit einem persönlichen. Man wächst halt nur nicht so schnell. Wie gehen wir damit vor? Also das Unternehmensprofil mache ich nicht. Das macht bei uns intern Isabel aktuell. Da probieren wir gerade ganz viel aus. Jetzt gibt es ja die neue Funktion, dass man den Newsletter, LinkedIn-Newsletter mittlerweile 5 verschiedene machen kann. Da haben wir gerade eine Strategie gebaut, die am 1.1. ausgerollt werden soll, weil wir den Toolbereich ein bisschen abgrenzen wollen, den Agenturbereich ein bisschen abgrenzen wollen. Versuchen da gerade verschiedene Dinge und LinkedIn gibt da schöne Möglichkeiten, die auch auf Unternehmensseite oder auf der Unternehmensseite ja mehr, wie soll ich sagen, es verdienen, dass man sich das mal genauer anschaut, mal ein bisschen was ausprobiert und da werden wir auch viel machen. Für mich persönlich, mein persönlicher Newsletter ist jetzt ein Jahr nicht rausgegangen, vorher sehr intensiv, der wird auch jetzt wieder aufleben. Wir versuchen auch gerade viel mit KI, also jetzt weniger im Erstellen der Inhalte, sondern mit Videos, mit Stimmen, mit Avataren. Wir versuchen da jetzt ein bisschen was ab Januar auf die Beine zu stellen. Ich habe gerade, bevor wir jetzt hier die Aufnahme machen, wieder mir den aktuellen Stand zeigen lassen. Sehr, sehr cool, was da kommt. Ich bin gespannt, ob das so einschlägt, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es mir erhoffe. Und dann werden wir diese Newsletter auch viel damit bespielen. Und ich bin sehr gespannt, wie gut es ankommt.
Okay. Fällt dir ein Beitrag ein oder Kommentar, den du mal geschrieben hast, den du heute bereuen würdest?
Nein.
Okay.
Nein. Bereuen? Nö. Also eigentlich nicht. Es gibt natürlich immer mal Beiträge, wo ich drüber nachdenke, werde ich da auf LinkedIn zu Facebook-like, also zu persönlich. Aber nein, auch ein Unternehmer sollte eine gewisse persönliche Note ab und zu mal mitbringen, solange er nicht nur so arbeitet. Und ich muss auch zugeben, dass die persönlichen Postings, an die ich mich erinnere, meistens die waren, die meiste Reichweite am Ende bekommen haben. Wahrscheinlich nicht aufs auf das Geschäft eingezahlt haben, aber natürlich auf mich als Person. Und so wertebasierte Sachen finde ich schon immer ganz gut. Wir sind zwar sehr neutral als OMT. Ich selbst versuche mich auch in vielen Streitfragen neutral zu halten. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja ein Mensch und ich habe auch Werte und dementsprechend ist es für mich auch manchmal wichtig, das mal zu zeigen. Und dementsprechend arbeite ich auch gerne mit Leuten zusammen, die dieselben Werte halt auch vertreten. Und dann ist das schon ganz gut, wenn die auch wissen, wie sie mit mir umzugehen haben. Aber bereuen würde ich da nichts.
Okay. In dem Vorgespräch hast du mir von deinem Trash-Talk mit deiner Tochter erzählt. Und magst du davon berichten? Ich fand es amüsant ein bisschen, aber es war ja schon auch ernst.
Ja, es war schon sehr ernst. Ja, kann ich machen. Also wir sind da drauf gekommen, als ich dich gefragt habe, wie läuft's mit deinem Nachwuchs? Weiß nicht, was ich privat von dir erzählen darf, aber der ist ja noch nicht so lange da und du hast mir sehr freudestrahlend erzählt, wie cool es ist. Und dann habe ich dir erzählt, dass ich gestern Abend einen Trash-Talk, ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber ein sehr ernstes Gespräch mit meiner großen Tochter, die ist jetzt 11, hatte, weil ich habe unter der Woche immer relativ wenig Zeit und am Wochenende genieße ich schon die Zeit mit den Kids. Und ich habe sie halt gefühlt 10 Minuten gestern gesehen. Und wir haben sehr viel darüber geredet, dass das eine Entscheidung ist, mit wem man Zeit verbringt und wie auch immer. Und ich habe irgendwann mal gehört, gelesen in irgendeinem Instagram-Video, ich weiß nicht mehr genau wo, dass man in den ersten 12 Jahren eines Kindes 75-80% der Zeit mit dieser Person gelebt hat. Und sie ist 11. Und ich merke das, wie das jetzt einsetzt, dass sie sich immer mehr am Wochenende mit Freundinnen trifft, dass sie spielt Handball, dass sie, gestern Abend wollte sie unbedingt das Spiel ihrer Trainerinnen gucken, weil die irgendwie Jugendbundesliga spielen. Und das war so unsere typische Zeit, wo ich eigentlich Zeit mit ihr verbringe. Und ich habe ja gesagt, das ist eine Entscheidung. Du möchtest das lieber machen, als mit mir die Zeit zu verbringen. Das ist in Ordnung. Ich will dich auch gar nicht da mental unter Druck setzen. Ich will dir aber schon sagen, dass ich gerne auch Zeit mit dir haben möchte und ich möchte gerne, dass wir uns Freiraum schaffen, Zeit zusammen schaffen, aber auch nur, wenn du das willst. Und ich merke schon, dass sie das noch will. Sie ist schon irgendwie ein Papakind, muss man auch dazu sagen. Und das kann ich immer nur jedem mitgeben. Ich habe, auch wenn ich viel arbeite, ich habe damals den Fußball aufgehört, als Trainer zu arbeiten, als dann meine Zwillinge auf die Welt kamen, damit ich mehr Zeit für die Familie habe, für die Kinder habe. Und ich kann nicht behaupten, dass ich wenig Zeit mit ihnen habe. Ja, unter der Woche ist weniger, aber am Wochenende ohne den Sport ist es natürlich dann auch ausreichend viel, sage ich jetzt mal. Auch so, dass ich happy bin und ich glaube auch die Kinder immer happy waren. Und trotzdem merke ich jetzt, wie das so langsam kippt. Die werden immer selbstständiger. Ja, auf der einen Seite gibt ihr das auch eine gewisse Freiheit zurück. Auf der anderen Seite fehlt dir auch was. Also du hast ja Kinder in die Welt gesetzt, damit du auch Zeit mit denen verbringen kannst, damit du da was zurückbekommst. Und wir wissen alle, wie es ist, wenn Kinder in die Pubertät kommen. Das wird nicht einfach. Das ist jetzt so kurz davor. Aber irgendwie würde ich gerne noch mehr haben. Und das Thema habe ich mit ihr sehr lange, also sehr lange, sehr lange ist intensiv mit einem Kind. Sehr lange reden sind so 15 Minuten. Ja? Also länger ist ja oft die Aufmerksamkeit auch gar nicht da. Und ich habe sie abgeholt beim Handball, bin dann mit ihr noch ein Stück gelaufen und habe dann mit ihr genau darüber gesprochen. Und ich habe schon auch heute Morgen, habe ich kurz mit ihr, da war ich schon weg, habe ich mit ihr telefoniert. Und sie hat dann, da habe ich schon gemerkt, dass es in ihr gearbeitet hat. Was das bedeutet.
Ja, glaube ich.
Ja, und ich will sie auch nicht belasten, ja, nicht falsch verstehen. Also, das ist überhaupt nicht mein Zweck. Mhm. Und wenn sie lieber jetzt Zeit mit ihren Freundinnen und wenn da irgendwann dann vielleicht auch, ja, für den Vater mehr schwierig, aber irgendwann mal ein Freund dazukommt oder irgend sowas, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber wenn das irgendwann kommt, ja, natürlich möchte sie dann mehr Zeit mit dieser Person verbringen als mit ihren Eltern vielleicht. Aber das zu akzeptieren, wird ein Prozess. Und ich merke jetzt schon, dass es mir an der einen Stelle nicht so leicht fällt.
Ja, verstehe ich vollkommen. Mario, und jetzt werden deine Kinder, sagen wir tatsächlich mal, in 20 Jahren ein Buch über dich schreiben. Was glaubst du, wie lautet der Titel?
Ich hoffe, mein Papa, mein Vorbild. Warum? Ich trinke keinen Alkohol, ich ernähre mich relativ gesund. Ja, ich feiere auch mal ganz gerne, aber ich weiß schon, was wichtig ist im Leben und darauf konzentriere ich mich immer und immer wieder. Ich mache sehr viel Sport. Ich glaube, ich lebe meinen Kindern das vor. Alle meine Kinder machen auch sehr viel Sport und ich glaube, dass das enorm viel, also die Kinder sind ja zum, keine Ahnung, wie viel Prozent, 70, 80, 90 Prozent, irgendwie ein Resultat von dem, was die Eltern vorleben. So, bei Scheidungskindern gibt es andere Themen, bei Trennungskindern, bei wie auch immer, bei Eltern, die zusammen sind, sind es wieder andere Themen, streiten sie sich oft oder nicht, das ist ein Thema. Aber das andere Thema ist, wie lebe ich es vor? Wenn ich die ganze Zeit vor den Kindern Chips esse oder die ganze Zeit am Handy hänge oder total unsportlich bin und wenn die Kinder fragen, gehen wir mal raus, oh nee, ich will zu Hause bleiben, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Kinder irgendwann übergewichtig oder was auch immer zu Hause sitzen. Also als Beispiel, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und für manche ist das ja auch gar nicht schlimm. Ne? Also ich halte das für total wichtig, meinen Kindern etwas mitzugeben in Form von Bildung. Ja, dass ich mich selbst immer oder auch mal abends zu Hause sitze, wenn die was lesen, dass ich auch was lese oder wie auch immer. Sie wissen, dass ich eine weitere Sprache fast perfekt beherrsche und aktuell reden wir auch sehr häufig Spanisch zu Hause, weil ein guter Freund von mir da ist, der schlecht Deutsch redet und Spanisch kann. Das kriegen sie andauernd mit. Bis hin zu, sie sehen, dass ich jeden Morgen Sport mache. Also ich bin morgens nie da. Die sind mittlerweile in einem Alter, dass sie das morgens eigentlich mehr oder weniger alleine machen und da nicht mehr viel brauchen. Und ich nutze diese Zeit, weil diese Viertelstunde, die ich morgens mit den Kindern hätte, die war früher wertvoll. Ich habe die auch gerne in die Kita gebracht und so weiter. Aktuell, bevor ich dann abends fehle wegen Sport und die Kinder nicht sehe, mache ich es lieber morgens. Das fällt mir auch leichter. Aber die kriegen natürlich mit, hey, der macht jeden Tag Sport. Und zwar richtig viel. Ich habe jetzt auch noch, für die, die mich nicht kennen, ich habe in den letzten 2 Jahren noch 20 Kilo abgenommen. Ich habe sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Und deswegen sage ich, mein Papa, mein Vorbild wäre ein Wunsch. Weil ich schon merke, dass, auch wenn sie es nie sagen, ich glaube, da sind sie noch nicht so weit, aber dass sie mir in vielen auch versuchen nachzueifern. Und ja, wenn die irgendwann das über mich behaupten würden, so ein Buch schreiben würden, dann ja, würde mir das sehr, sehr viel bedeuten.
Ja, wahrscheinlich. Oder wie siehst du das auch in Richtung berufliche Orientierung? Ist ja für die Kinder ja auch eine wichtige Entscheidung für die dann, dass sie auch das machen, worauf sie richtig Bock haben. Ich glaube, da bist du ja auch ein Vorbild. So hast du es zumindest eben beschrieben, oder? Wie siehst du das?
Guter Punkt. Tatsächlich finde ich das wichtig. Meine Eltern oder mein Vater war Polizist. Und für mich war zum Beispiel immer klar, das will ich nicht machen. Was viele nicht wissen, ich habe mal 2 Jahre also nach der Realschule hatte ich keine Eignung fürs Gymnasium. Ich war auf einer teilprivaten Realschule, ich hatte immer nur Fußball im Kopf und war so stinkefaul. Und also nicht faul in Form von körperlich, ich habe trainiert wie ein Bekloppter, aber ich hatte keinen Bock auf Schule. Und habe dann die Eignung nicht bekommen, habe eine Ausbildung auf der Stadt Hofheim gemacht. Also wirklich Beamtenlaufbahn, 2 Jahre lang. Das wissen viele nicht, weil die sich das bei mir nicht vorstellen können. Ich auch nicht. Dementsprechend habe ich nach 2 Jahren nach dem Abschluss auch dort wieder aufgehört und habe mein Abi nachgeholt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich meinen Kindern heute mitgeben will. Wir haben, ein Kind läuft durch die Schule wie das Messer durch die Butter. Der andere, ja, hat seine Themen gehabt, aber die Kleine hat, die ist gut in der Schule, außer in einem Fach, da hat sie so krasse Probleme, dass wir sie schon mal eine Klasse zurücksetzen mussten und es wird aber auch nicht besser. Und trotzdem glaube ich, dass es total egal ist. Unser Schulsystem kann man eh hinterfragen, aber die wird auch ihren Weg gehen. Und die soll etwas machen. Ich glaube, wenn man etwas macht, worauf man richtig Bock hat, wird man automatisch auch erfolgreich, wenn man einen gewissen Grundehrgeiz hat. Und das versuche ich denen auch mitzugeben. Das ist jetzt noch ein Ticken zu früh. Die sehen zwar, dass ich happy bin im Job, aber die sehen auch, dass ich oftmals mal abends unterwegs bin oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, dass ich auch dann manchmal ein bisschen weniger Zeit habe. Das ist auch nicht immer für jeden die Erfüllung. Aber sie werden jetzt in ein Alter kommen, 14, 15, 16, wo ich dann auch mal inhaltlich mit denen über meinen Job reden kann und sie dann schon verstehen, dass ich immer das mache, was mir am meisten Spaß macht, wo ich natürlich in der Mischung, was bringt mir Spaß und hat auch einen gewissen Erfolg oder eine gewisse Möglichkeit, auch ein gewisses Leben, einen gewissen Lebensstandard zu sichern, weil was bringt mir das, etwas zu machen, wenn ich am Ende nicht mal die Ausgaben meiner Familie bezahlen kann. Aber eine Mischung aus beidem, den kleinstmöglichen Nenner, den besten Weg zu finden zwischen Selbstverwirklichung und finanzieller Unabhängigkeit ist, glaube ich, schon etwas, was erstrebenswert ist und was ich, ja, da hast du recht, denen auch vorleben möchte. Ich glaube, es ist jetzt noch zu früh, aber sobald ich kann, werde ich das immer mehr. Und ich will die auch, wie sagt man so schön, empowern, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Ich meine, mein Sohn spielt Fußball, ich bin durch und durch Fußballer. Ja klar, macht mir das am meisten Spaß, ihm zuzugucken. Nichtsdestotrotz, meine Große findet ihre Passion im Handball. Ich bin bei jedem Spiel da und gucke mir das an. Und meine Kleine ist Leichtathletin und ja, bin auch bei jedem Wettkampf da, wenn ich kann. Also wenn es sich nicht irgendwie überschneidet, dann bin ich immer überall. Und ich pushe sie in allem, was ich kann. Ich habe mich eingelesen ins Thema Leichtathletik. Wie macht man besseres Sprinttraining und so weiter und so fort, damit ich mit ihr auch weiter daran arbeiten kann, wenn sie das möchte. Deswegen, sie sollen sich so entwickeln, wie sie Bock haben. Und wenn sie am Ende Kindergärtnerin werden will, gar nichts Negatives gegen Kindergärtner, dann soll sie Kindergärtnerin werden. Und wenn, ganz, ganz wichtiger Job, und wenn die andere Arzt werden will oder Tierarzt, dann soll sie Tierarzt werden und sich da frei entwickeln. Und sie wird immer den maximalen Support kriegen. Hauptsache, sie macht etwas, was ihr wirklich Spaß macht.
Sehr geil. Mario, ich glaube wirklich, bin ich tief überzeugt, dass sie, wenn sie ein Buch schreiben, das tatsächlich als Titel drüber schreiben werden, ja, schön. Mein Vorbild. Und ich finde auch, für viele Unternehmer, vor allem im Marketing, bist du auch ein Vorbild, was du für eine Community aufgebaut hast. Marktplatz, wenn man das so sagen kann. Und da auch den Online-Marketing-Bereich einmal wesentlich vorangebracht hast, vereint hast. Danke dir, Mario.
Danke, danke. Ich kann da vielleicht einen Satz noch zu sagen.
Gerne.
Ich freue mich, wenn irgendjemand da draußen mich als Vorbild sieht und ich freue mich auch, wenn jemand mit mir in Austausch geht und wenn ich Zeit habe, ich unterhalte mich wirklich mit jedem. Wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung bin, sprecht mich an. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem und wenn, man kriegt das ja häufiger gesagt, dass der ein oder andere so ein bisschen hochnäsig wäre, weil er so erfolgreich ist in dem, was er tut. Ich selbst nehme das gar nicht so wahr, wie erfolgreich man teilweise ist. Ich bin immer noch der ich früher war und habe sehr, sehr gerne sehr viel Spaß. Also sprecht mich an, wenn ich euch irgendwie helfen kann oder ihr mich vielleicht irgendwie verbessern wollt oder wie auch immer. Ich bin für alles zu haben. Kommt gerne auf mich zu. Und von mir aus können wir auch über die Entwicklung unserer Kinder reden.
Jo, auch auf jeden Fall auf LinkedIn erreichbar. Mario Jung, vielen Dank.
In diesem Sinne, macht's gut.
dir hat diese Folge mit Mario Jung gefallen, dann abonniere doch sehr gerne den Papapreneur Podcast. So verpasst du keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen Papapreneur, den diese Episode oder auch generell dieser Podcast gefallen könnte. Dann teile sie sehr gerne mit ihm.